Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Jetzt kommt aus unserer Edition Handverlesen mit Andreas Fröhlich Erlend Loes erster Roman, der in Skandinavien schon ein Klassiker ist, Naiv Super. Er dokumentiert die Lebenswelt der 20- bis 30-Jährigen, den Spielcharakter der neuen Kommunikationstechnik und die weltbeherrschende Macht des Marketing. Schon wahr, oder? Naiv, super. Und bitte, los geht's!
Anybody who rides a bike is a friend of mine. Gary Fisher. Die Wand. Ich habe zwei Freunde, einen guten und einen schlechten. Außerdem habe ich einen Bruder. Er ist vielleicht nicht so sympathisch wie ich, aber soweit ganz okay. Ich bekomme die Wohnung von meinem Bruder, wenn er verreist ist. Eine hübsche Wohnung. Mein Bruder hat ganz gut Geld. Gott weiß woher, ich habe das nicht so mitgekriegt. Er kauft oder verkauft irgendwas. Und jetzt ist er verreist. Er hat mir erzählt, wohin. Ich habe es auch aufgeschrieben. Vielleicht nach Afrika? Er hat mir eine Nummer auf einem Zettel dagelassen und dass ich ihm Post und Nachrichten nachfaxen soll. Das ist jetzt mein kleiner Job. Einfach. Machbar. Als Gegenleistung kann ich hier wohnen. Das finde ich sehr gut. Genau das, was ich brauche. Ein bisschen Zeit, um Ruhe zu finden. Mein Leben ist in der letzten Zeit ziemlich merkwürdig gewesen. Vom einen Tag auf den anderen habe ich das Interesse an allem verloren. Passiert ist es vor ein paar Wochen, an meinem 25. Geburtstag. Mein Bruder und ich waren zum Abendessen bei unseren Eltern. Gutes Essen und Kuchen. Wir haben über dies und das geredet. Plötzlich, ich war selber ganz überrascht, habe ich meinen Eltern vorgeworfen, dass sie mich nie dazu bewegt haben, Hochleistungssport zu treiben. Das war absolut ungerecht. Ich redete lauter blödsinniges Zeug von wegen, heute könnte ich Profi sein, in Topform, viel Geld könnte ich haben und immer unterwegs sein. Idiotischerweise behauptete ich, es sei ihre Schuld, dass ich es nie zu etwas gebracht habe und dass mein Leben so leer und langweilig ist. Hinterher habe ich mich entschuldigt. Das war aber erst der Anfang. Am selben Abend haben mein Bruder und ich Crockett gespielt. Das machen wir nicht oft. Die alten Crockett-Schläger lagen verfault hinter dem Geräteschuppen im Garten. Wir haben es bei jeder Menge Tankstellen versucht, bis wir neue gefunden hatten. Mein Bruder hat sie mit einer von seinen Kreditkarten bezahlt. Wieder im Garten unserer Eltern schritten wir die Abstände ab und steckten Tore und Stäbe in die Erde. Ich nahm rot, mein Bruder gelb. Ich weiß nicht, ob wir diese Farben auch immer hatten, als wir klein waren, daran erinnere ich mich nicht. Wir fingen zu spielen an und eine Zeit lang ging es gut. Ich kam rasch durch die ersten Tore, erzielte Zusatzschläge und spielte weiter. Ich hatte Vorsprung. Lange vor meinem Bruder war ich einmal durch und durfte jetzt seine Kugel wegkicken. Ich legte meine Kugel hinter einen Baum, wartete da auf ihn, lachte ihn aus und machte Witze. Ziemlich übermütig. Mein Bruder war jetzt auch einmal durch und durfte meine Kugel wegkicken. Er fand das Ganze schon seit mehreren Minuten gar nicht mehr komisch, als er zum Gebüsch schaute. Ich konnte ihm ansehen, was er vorhatte. »Das muss doch nicht sein«, sagte ich. Aber mir war schon klar, da kannte er nichts. Er legte seine Kugel neben meine, stellte den rechten Fuß darauf und richtete sie so aus, dass sie möglichst viel Schaden anrichten würde. Er zielte gründlich auf den Rand des Gartens, dahin, wo der Garten zu Ende war, wo das Gras aufhörte, Gras zu sein und nur noch Moos war. Vorsichtig holte er ein paar Mal probeweise aus, um richtig Schwung in den Schlag zu legen und um nicht seinen Fuß zu treffen. Das wäre schließlich das Allerpeinlichste. Dann kickte er mit seiner Kugel meine in den großen Busch. Verflucht tief in den Busch rein, mitten in die Mitte, dahin, wo niemals die Sonne scheint. Eigentlich ein super Schlag. Ich mache ihm auch keine Vorwürfe. Ganz sicher hätte ich es genauso gemacht. Aber dann meine Reaktion. Die hat mich total kalt erwischt. Mein Plan war klar gewesen, die ganze Zeit schon. Er war einfach und ziemlich feige. Ich wollte im Zielbereich liegen und harmlos tun, und dann würde ich seine Kugel aber sowas von weit wegkicken, wie er es nie für möglich gehalten hätte. Falls ich daneben hauen würde, auch kein Problem, denn er war noch nicht mit seiner Runde durch. Aber wenn ich treffen sollte, dann würde ihm das ungespitzt in den Boden hauen. Vor allem, weil ich ihm außerdem die Revanche verweigern würde. All das konnte ich jetzt vergessen. Ich hatte einmal zu viel daneben gehauen. Mein Bruder hatte mich rausgekickt und meine Kugel lag im Busch. Ich ließ nicht locker, wollte mich nicht geschlagen geben. Ich hatte vor, seine Kugel unter das Auto zu schießen. Das war das Einzige, was mich noch aufrecht hielt. Blut und Wasser sollte er schwitzen. Irgendwie würde ich es schon hinbekommen, dass ich seine Kugel unter dem Auto verklemmte. Auf allen Vieren würde er kriechen müssen. Auf dem Bauch, im Dreck, fluchend. Aber jetzt musste ich erstmal meine Kugel aus dem Busch holen. Ich hob die Äste an und bog sie beiseite. Dann leuchtete ich mit einer Taschenlampe hinein, tief in den großen Busch. Ganz hinten konnte ich die Kugel erkennen. Man sah nicht mal mehr, dass sie rot war. Aber ganz klar, es war meine Kugel. Mein Bruder lachte sich natürlich halb tot. Ich nahm die Taschenlampe in den Mund und kroch ins Gebüsch. Es war feucht und kalt. Wahrscheinlich gerade mal ein paar Grad über Null. Diesen Busch habe ich gehasst, seit ich denken kann. Gleich würde ich zuschlagen. Ich zielte. Ja, das würde klappen. Ich war überzeugt, in ein paar Sekunden würde ich wieder vorn liegen. Den wollte ich abmeiern, mein Bruder, diesen Mistkerl. Aber ich brauchte 3 Schläge, um aus dem Busch rauszukommen. Und während ich noch dastand und mir Blätter und Erde abklopfte, immer noch die Taschenlampe im Mund, kriegte mich mein Bruder wieder dran und schoss meine Kugel in den Busch zurück. Das ist einer der Gründe, weshalb ich glaube, dass er tief drin möglicherweise weniger sympathisch ist als ich. Ich hätte seine Kugel nie zweimal in den Busch geschossen. Einmal schon, aber doch nicht zweimal. Ich schaltete die Taschenlampe an und kroch wieder in den Busch. Als mein Bruder mich zum dritten Mal wegkicken wollte, haute er daneben und ich konnte zur Revanche seine Kugel wegschießen. Aber als ich sie unter das Auto kicken wollte, traf ich nicht richtig und der Schuss misslang. Wahrscheinlich hatte ich mir einfach zu viel Mühe gegeben. Danach machte er kurzen Prozess. Er kickte meine Kugel an den Startstock, das Spiel war vorbei, ich hatte verloren. Das gab Zoff. Ich fand, er hätte geschummelt. Wir sahen in den Regeln nach und zofften uns weiter. Ich sagte ein paar Sachen, die ziemlich daneben waren. Schließlich fragte mein Bruder, ob irgendwas nicht in Ordnung sei. »Was ist mit dir los?«, fragte er. Ich wollte schon sagen, nichts, aber da spürte ich, wie es in mir hochkam. Überwältigend und widerlich. So etwas hatte ich noch nie erlebt und ich konnte nicht mehr sprechen. Stattdessen setzte ich mich ins Gras und schüttelte den Kopf. Mein Bruder kam zu mir her und setzte sich neben mich. Er legte mir die Hand auf die Schulter. So hatten wir noch nie nebeneinander gesessen. Ich fing zu weinen an. Seit Jahren hatte ich nicht mehr geweint. Offenbar hat das meinen Bruder überrascht. Es tat ihm leid, dass er so brutal gespielt hatte. Alles kam mir so sinnlos vor, ganz plötzlich. Mein eigenes Leben, das Leben der anderen, das Leben von Tieren und Pflanzen, die ganze Welt, alles war so zusammenhanglos. Das erzählte ich meinem Bruder. Er hatte allerdings nicht die Voraussetzungen, das zu begreifen. Also stand er einfach auf und sagte, »Reiß dich zusammen, shit happens, wird schon wieder.« Er versuchte, mich hochzuziehen, knuffte mich brüderlich in den Bauch und feuerte mich ein bisschen an. Er hat früher Bowling gespielt. Mein Bruder versteht sich aufs Anfeuern. Ich sagte, »Bleib cool.« Mein Bruder setzte sich hin und blieb cool. Wir redeten miteinander. Ich völlig durcheinander. Keiner von uns beiden verstand besonders viel von dem, was ich sagte. Aber mein Bruder nahm mich ernst, das muss man sagen. Ich konnte sehen, dass ich ihm leid tat. Er hatte mich noch nie in so einem Zustand gesehen. Er sagte, ganz sicher kämen jeden Tag tausende Menschen so beschissen drauf. Den meisten geht es erst einmal eine Zeit lang dreckig, aber bald wieder besser. Mein Bruder ist ein Optimist. Er wollte mir helfen. Ich dachte, tiefer runter konnte es nicht gehen und fürchtete, ich könnte den Lebensmut verloren haben und nie wieder Freude empfinden. Und dann sagte mein Bruder, er müsse verreisen, in ein paar Tagen, für 2 Monate. Er bot mir seine Wohnung an. Ich sagte, danke. Und dann saßen wir da und sagten gar nichts mehr, bis mein Bruder auf die Uhr schaute und feststellte, dass die Sportschau schon lief. Er fragte, ob es mir recht sei, wenn wir reingingen. Außerdem hätte ich doch Geburtstag und es sei noch Kuchen übrig. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, spürte ich, so konnte es nicht weitergehen. Ich blieb liegen und dachte nach. Das Problem war nicht das Crockett, da war ich ganz sicher. Crockett war was Kleines und das hier war was Großes. Ziemlich bald dämmerte mir, womit die Sache zu tun hatte. Ich war 25 geworden. Das machte mir einfach zu schaffen. Älter werden hat mich schon immer beunruhigt. Auf Raum pfeife ich mehr oder weniger, aber mit Zeit habe ich Probleme. Beim Anziehen wurde mir klar, dass ich diesen Tag auf gar keinen Fall verbringen durfte, wie ich die Tage sonst verbrachte. Die Tage mussten anders werden. Die Nächte auch. Eine Zeit lang schaute ich aus dem Fenster. Dann traf ich eine Entscheidung. Ich fuhr mit dem Fahrrad zur Uni hoch und sagte, ich sehe mich außerstande, mein Studium weiterzuführen. Die Sekretärin im Immatrikulationsbüro fragte, ob was nicht stimmen würde und ob sie was für mich tun könnte. Ich fand ihre Fürsorglichkeit rührend, hatte aber keine Lust zu reden. Also dankte ich kurz für ihre Freundlichkeit und beantwortete ihre erste Frage mit Ja, die zweite mit Nein. Danach radelte ich in die Stadt zurück und wickelte den Rest meines alten Daseins ab. Bei der Zeitung, für die ich ab und zu schrieb, sagte ich Bescheid, eine Weile würde von mir erstmal nichts mehr kommen. Vielleicht auch gar nicht mehr. Dann kündigte ich meine Bude, das Telefon und das Zeitungsabonnement. Außerdem verkaufte ich meine Bücher und den Fernseher. Meine restliche Habe passte in den Rucksack und zwei Pappkartons. Die Kartons stellte ich bei meinen Eltern auf den Dachboden, den Rucksack schulterte ich und fuhr in die Wohnung meines Bruders. Da saß ich dann und schwitzte. Ich hatte eine echte Handlung vollbracht. Das war was Reales, nicht bloß irgend so eine Seifenoper. Der Ball. Ein paar Wochen später. Ich sitze in der Wohnung von meinem Bruder. Einmal täglich gehe ich raus und kaufe etwas zu essen. Wenn Post kommt, mache ich sie auf und faxe sie meinem Bruder. Eine unglaublich lange Faxnummer. Ich bin mir immer sicherer, dass er in Afrika ist. Den Zettel, auf dem ich seine Adresse notiert habe, habe ich aber nicht mehr gefunden. Abgesehen davon tue ich so gut wie nichts. Ich blättere in Zeitungen oder liege auf dem Sofa und gucke in die Luft. Pläne habe ich keine. Immer noch herrscht dieses Gefühl vor, dass das meiste sinnlos ist. Nicht gerade inspirierend. Ich habe das Tempo total runtergefahren. Auf null. Ich denke, dass ich von vorn beginnen muss. Bloß, wie macht man das? Gestern habe ich eine Liste geschrieben, was ich habe und was nicht. Das hier habe ich. Ein hübsches Fahrrad, einen guten Freund, einen schlechten Freund, einen Bruder, Klammer auf in Afrika, Fragezeichen, Klammer zu, Eltern, Großeltern, einen hohen Kredit fürs Studium, eine bestandene Zwischenprüfung, einen Fotoapparat, eine Handvoll Geld, Klammer auf geliehen, Klammer zu, ein paar so gut wie neue Joggingschuhe. Und das habe ich nicht. Pläne, Begeisterung, eine Freundin, das Gefühl, dass die Dinge zusammenhängen und dass am Ende alles gut wird, ein gewinnendes Wesen, eine Uhr. Die paar Mal, als ich mir heute die Liste angesehen habe, konnte ich feststellen, dass die Haben-Seite mehr Punkte enthält als die Nicht-Haben-Seite. Ich habe 11 Sachen, mir fehlen 6. Man könnte fast optimistisch werden. Bei genauerem Hinsehen wird mir aber klar, dass die Rechnung ziemlich unausgewogen ist. Sie geht nicht auf. Einiges von dem, was ich habe, ist wohl entbehrlich und etliches von dem, was ich nicht habe, scheint mir absolut notwendig, um so zu leben, wie ich es gern will. Zum Beispiel würde ich jederzeit meinen schlechten Freund gegen ein bisschen Begeisterung eintauschen. Oder gegen eine Freundin. Jederzeit. Aber es ist sonnenklar, dass das so nicht funktioniert. Ich habe ein bisschen mit den Zahlen herumgespielt. 11 plus 6 macht 17. Eine ziemlich hohe Zahl, wenn es um die Grundausstattung im Leben eines Menschen geht. Ein paar Sekunden lang war ich richtig stolz. Aber das Ganze ergibt überhaupt keinen Sinn. Sachen, die man hat und nicht hat, zusammenzuzählen, ist idiotisch, sonst gar nichts. Außerdem sind manche davon eben nicht unentbehrlich. Die Uhr zum Beispiel. Ich hätte gerne eine Uhr, aber ich würde nicht behaupten, dass sie wesentlich ist. Ich habe nur einfach Lust darauf, eine zu haben, damit ich besser mit der Zeit gehen kann. Wie gesagt, ich komme nicht besonders gut mit der Zeit klar und ich glaube, es ist besser, man stellt sich seinen Problemen, als dass man ihnen ausweicht. Aber ob eine Uhr wesentlich ist? Nee. Mit den Joggingschuhen ist es dasselbe. Die sind auch nicht wesentlich, aber ich habe welche. Vielleicht kann man ja sagen, dass sich die Uhr und die Joggingschuhe gegenseitig aufheben. Dann bleibt noch 10 plus 5. Macht 15. Auch noch schön groß in dem Zusammenhang, diese Zahl. Aber leider unbrauchbar und genauso sinnlos wie 17. Ich muss versuchen, an was anderes zu denken. Wie ich gerade auf dem Sofa liege und döse, höre ich, dass ein Fax kommt. Ich warte, dass der Apparat es ausspuckt und abschneidet. Dauert vielleicht eine Minute. Dann fällt das Fax auf den Boden und ich stehe auf, es holen. Es ist von Kim. Kim ist mein guter Freund. Ich kenne ihn seit ein paar Jahren. Er ist ein netter Kerl und er wird gerade Meteorologe. Er ist zu einem Praktikum oder sowas auf einer Insel oben im Norden. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, ist er auf der Insel allein. Er liest ein paar Messgeräte ab und rechnet irgendwas aus. Außerdem ruft er ein paar Mal täglich im Meteorologischen Institut in der Uni in Oslo an. Ich glaube, er fühlt sich da oben ein bisschen einsam. Er schickt mir unablässig Faxe. Bei diesem Tempo kann ich schlecht mithalten. Ich habe ihm schon gesagt, dass ich ihm nicht so oft faxen kann wie er mir. Er sagt, das ist in Ordnung, aber trotzdem, ich weiß, er versauert so langsam auf seiner Insel. Wir haben es nicht im Einzelnen besprochen, aber unsere Regel lautet in etwa, dass er mir faxen kann, so viel er will, aber ich brauche nur zu antworten, wenn ich mich dazu in der Lage fühle. Mit dieser Regel kann ich leben. Kim faxt mir, dass er schwedisches Fernsehen gesehen hat, einen kommerziellen Unterhaltungskanal. Er schreibt mir auf Schwedisch. Erstens kündige, zweitens verreise, drittens schaff dir neue Freunde an. Ich habe Kim erzählt, wie es mir zurzeit geht. Er versucht mir zu helfen. Sympathisch. Unter dem Schreibtisch von meinem Bruder steht eine Schachtel, auf die ich Kim geschrieben habe. Da kommen all seine Faxe rein. Die Schachtel ist schon fast voll. Seit Kim mitgekriegt hat, dass ich an einem Ort bin, wo es ein Fax gibt, steht das Ding nicht still. Ich lege mich wieder aufs Sofa. Es muss etwas passieren. Nicht unbedingt gleich etwas Großes. Irgendwas eben. Ich beschließe, rauszugehen und etwas zu kaufen, das mich auf nette Gedanken bringt. Oder noch besser, zum Lächeln. Ich gehe in mehrere Geschäfte, finde aber nichts, worauf ich Lust kriege. Vielleicht definiere ich mal ein paar Kriterien, wonach ich suche. Aus irgendeinem Grund finde ich das mit den Listen eine gute Sache. Listen sind klasse. Wahrscheinlich werde ich in der nächsten Zeit viele machen. Zum Beispiel jetzt gleich. Kurz nachgedacht und schon ist klar, dass ich nach einem Gegenstand suche, der so groß ist, dass ich ihn leicht tragen kann, der nicht mehr kostet als 100 Kronen, den man viele, viele Male benutzen kann, den man sowohl drin als auch draußen benutzen kann, den man allein und zusammen mit anderen benutzen kann, der mich in Bewegung bringt, der mich die Zeit vergessen lässt. Ich setze mich auf eine Bank und schaue mir die Liste genau an. Lange. Eine ehrliche Liste ist das. Ich bin zufrieden mit ihr. Vielleicht gibt es so ein Ding, vielleicht auch nicht. Nicht so wichtig. Wichtig ist die Liste. Das ist eine Entdeckung für mich. Sie ist wertvoll. Ich sitze da und grüble, was für ein Gegenstand das sein könnte. Wahrscheinlich mehrere. Ich will aber nur einen. Auf einmal geht mir auf, dass ich einen Ball haben will. Schlicht und einfach. Ich spüre eine Welle der Begeisterung. Lange her, dass ich an Bälle gedacht habe. Schön, dass ich darauf gekommen bin. An solche Dinge muss ich denken. Das ist der richtige Weg. Jetzt brauche ich nur noch einen Ball zu finden. Wie sucht man einen Ball aus? Die Welt ist voller Bälle. Unablässig werden sie von den Leuten benutzt. Zu Spiel und Sport und bestimmt noch zu vielem anderen. Jetzt kommt es darauf an, den passenden zu finden. Ich gehe in ein Sportgeschäft. Eine überwältigende Auswahl an Bällen haben die. Hübsche, teure Bälle. Aus Leder und anderen haltbaren Materialien. Ich befühle sie, aber sie kommen mir zu anspruchsvoll vor. Wenn ich so einen Ball kaufe, setzt er mich am Ende unter Leistungsdruck. Für einen Profiball ist die Zeit noch nicht reif. Alles, was mit Konkurrenz zu tun hat, muss ich in meinem Leben derzeit möglichst meiden. Erholung, so lautet jetzt die Parole. Ich brauche einen ganz schlichten Ball. Am besten einen aus Plastik. Also weiter in ein Spielzeugladen. Hier ist die Auswahl etwas übersichtlicher. Zum Glück nur eine Handvoll Bälle in wenigen Farben und Größen. Ich wiege einige davon in der Hand und lasse sie auf dem Boden hüpfen. Am Ende mache ich es mir leicht und nehme einen roten Plastikball. Mittelgroß, knapp 50 Kronen kostet er. Für den Transport gibt man mir eine Tüte. Dann radle ich nach Hause. Ich faxe Kim. Bessere Laune als seit langem. Habe mir roten Ball gekauft. Ich lege mich aufs Sofa und lasse den Ball auf meiner Brust ruhen. Jetzt warte ich, dass es Abend wird. Wenn es dunkel ist, gehe ich in den Hinterhof und werfe den Ball an eine Wand. Darauf freue ich mich schon. Der Baum. Inzwischen habe ich den Ball mehrere Abende hintereinander an die Wand geworfen. In der Regel gehe ich nach den Abendnachrichten im Fernsehen runter und stelle mich in eine Ecke, wo keine Fenster sind. Eine Stelle, wo wenig Leute durchkommen, beleuchtet von einer nackten Glühbirne. Das Werfen hat etwas an sich, das sehr gut tut. Keine Ahnung was. Man sollte viel mehr werfen. Wir alle sollten werfen. Dann würde es anders um die Dinge stehen. Wir wären fröhlicher. Ich werfe den Ball an die Wand und lasse ihn einmal vom Boden abprallen, bevor ich ihn wieder fange. Das ist ein guter Ball. Der kommt immer zurück. Und er liegt gut in der Hand. Ich hatte vergessen, wie ein Ball sich anfühlt. In der Hand. So rund? Er lässt mich die Zeit vergessen. Jetzt werfe ich wieder. Der rote Plastikball trifft die Wand und macht ein leises Geräusch. Dann springt er auf den Boden und dort macht er ein anderes Geräusch. Danach fange ich ihn auf, halte ihn kurz fest und werfe wieder. Ganz automatisch. Ohne darüber nachzudenken, was ich tue. Ich kann über etwas anderes nachdenken. Heute Abend denke ich an meinen Großvater, mütterlicherseits. Vor ein paar Wochen hat er mir eine Geschichte erzählt, eine Geschichte aus einer guten Welt. Meine Großeltern wohnen in einem gelben Holzhaus, das sie vor langer Zeit gebaut haben, mit einem großen Garten, in dem sie immer viel gearbeitet haben. Blumen und Bäume und Büsche sind ihnen ziemlich wichtig. Sie kennen alle Namen und wissen, wann man was pflanzt, wann man gießt und erntet. Sie reden viel über Blumen und verschenken welche an Freunde und Verwandte. So ist es immer gewesen, seit ich denken kann. Als sie das Haus fertig hatten, hat mein Großvater einen Apfelbaum gepflanzt, ganz hinten am Rand. Den Baum habe ich nie zu Gesicht bekommen. Als ich geboren wurde, war er weg, aber gehört habe ich von ihm. Als der Baum schon etliche Jahre stand, fing er an, Äpfel zu tragen. Viele Äpfel. Großmutter machte Saft und Gelee daraus. Ein prima Apfelbaum war das. Aber dann passierte es. Es war ein guter Sommer gewesen. Die Äpfel waren groß und prall. Bald sollten sie geerntet werden. Aber eines Morgens war der Baum kaputt. Die dicken Äste lagen am Boden. Mein Großvater erzählte, es habe schlimm ausgesehen. Der Baum würde keine Äpfel mehr tragen. Er würde eingehen. Mein Großvater ging ins Haus und überbrachte Großmutter die traurige Botschaft. Danach zog er die Arbeitskleidung aus, zog sich etwas Besseres an und ging die Straße hinunter, am Friedhof vorbei, zur Berufsschule. Dort sprach er mit dem Direktor. Man ging der Sache nach, und etwas später meldeten sich drei Jungen. Sie hatten Äpfel klauen wollen, aber dann hatten sie irgendwie ein bisschen die Kontrolle über die Sache verloren. Sie hatten ein sehr schlechtes Gewissen. Ein dummer Jungenstreich war es also gewesen. Nichts Großes, aber ernst genug. Sowohl mein Großvater als auch der Direktor fanden es sehr wichtig, dass das Unrecht gesühnt würde. Damals kostete ein neuer Apfelbaum 150 Kronen. Die Jungen sollten den Baum bezahlen, machte 50 für jeden. Mein Großvater sagte, das sei ziemlich viel Geld gewesen. Die Jungen sollten die Summe in wöchentlichen Raten abstottern, den ganzen Herbst hindurch bis in den Frühling, dann wären sie quitt. Mein Großvater war selber auf diese Schule gegangen und wusste genau, dass die Jungen nicht gerade reich waren. Sie wohnten in der Schule, manche von ihnen weit weg von zu Hause, und die Familien hatten schon tief in die Tasche greifen müssen, um ihnen den Schulbesuch zu ermöglichen. Sie mussten die Apfelbaumkronen von ihrem bisschen Taschengeld berappen. Das bedeutete wahrscheinlich, dass sie all ihre kleinen Vergnügen ganz schön herunterfahren mussten. Sie konnten so gut wie nichts mehr kaufen, konnten kaum mehr ins Kino gehen, den Mädchen keine Limo spendieren, nichts. Jeden Samstag war Zahltag und die Jungen fanden sich mit hängenden Ohren vor der Tür meiner Großeltern ein. Ziemlich kleinlaut. Sie streckten nur die Hand aus und ließen die Münzen in die Pranke meines Großvaters gleiten. Der nickte ernst als Bestätigung, dass alles seinen rechten Gang ging. Und immer so weiter. Es wurde Winter, es wurde Frühling. Im Mai blühte der Garten erneut und in der Berufsschule sollten bald die Ferien beginnen. Die Jungen würden den Sommer über nach Hause reisen. Als sie zum letzten Mal kamen, hatten sie sich ordentlich angezogen. Für sie war es ein Feiertag. Sie läuteten an der Tür und meine Großmutter bat sie herein. Sie hatte Kaffee gekocht und Waffeln gebacken. Die Jungen aßen und tranken, bezahlten die letzte Rate und gaben meinem Großvater die Hand. Damit war die Sache aus der Welt geschafft. Die Jungs waren erleichtert. Sie lächelten ein bisschen und unterhielten sich zum ersten Mal mit meinem Großvater, berichteten von der Schule und von ihren Plänen für den Sommer. Sie erzählten, woher sie kamen. Ihre Gesichter waren froh, die Schuld war getilgt. Sie waren geläutert und konnten endlich wieder den Kopf hochtragen. Irgendwann standen sie auf, um zu gehen. Sie wurden verabschiedet und gingen zur Tür. Da stand mein Großvater auf. »Wartet mal«, sagte er. »Da ist noch was.« Die Jungs blieben stehen. Mein Großvater ging durchs Zimmer zum großen Küchenschrank und öffnete ihn. Von ganz hinten zog er drei Umschläge heraus. Dann ging er hin und gab jedem einen. Die Jungen sahen einander an. Sie verstanden nicht ganz. Dann machten sie die Umschläge auf und gleich liefen ihnen die Tränen über die Wangen. Mein Großvater hatte ihnen das Geld wiedergegeben. Ich werfe immer noch. Bin gerade so gut im Rhythmus. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Aber das sehe ich nicht ein. Dieses Spiel ist immer gerade am schönsten, egal wie lange ich es spiele. Mein Großvater erzählte, er hätte die ganze Zeit vorgehabt, ihnen das Geld zurückzugeben. Es ging ihm nicht um das Geld, meinte er. Ich denke an die Jungen. Heute sind sie erwachsen. Sicher über 50. Sie mussten das Gefühl gehabt haben, dass die Welt gut ist, dass die Dinge zusammenhingen, dass sie einen Sinn hatten. Was wohl aus ihnen geworden ist? Wahrscheinlich haben sie selber Familien und Gärten mit Apfelbäumen. Mein Großvater ist eine echte Persönlichkeit. Ob ich wohl auch eine bin? Wer weiß, ob es in meiner Generation überhaupt echte Persönlichkeiten gibt? Die Zeit. Heute früh habe ich im Regal von meinem Bruder ein Buch gefunden, auf Englisch. Es handelt von der Zeit und dem Universum und dem Ganzen. Ich habe darin herumgeblättert, aber dann bekam ich einen Schweißausbruch und musste es weglegen. Es war einfach zu viel für mich. Es gibt im Moment Grenzen für das, was ich aushalte. Ich ging ein bisschen in der Wohnung hin und her und fühlte mich unruhig. Um meine Gedanken in andere Bahnen zu lenken, blätterte ich ein bisschen in einem alten Fotoalbum, das mein Bruder da stehen hatte. Mehrere Fotos von mir sind auch darin. Ich bin klein und trage meist merkwürdige Sachen. Auch so einen samtartigen Stoff. Immer dieser Samt. Als Kind muss ich ein unglaubliches Selbstbewusstsein gehabt haben. Auf einem Foto bin ich mit meinem neuen Klapprad zu sehen. Es ist grün und hat 5 rote Marienkäferchen auf der Stange. Ich trage eine gelbbraun gemusterte Latzhose. Ich will Radfahren. Das war mein einziger Plan. Wenn ich morgens aufwachte, dachte ich, das Fahrrad. Ein einziger Gedanke. Heute wache ich auf und habe viele Gedanken. Ganz sicher mehr als 5. Das ist eine Menge. Ich weiß nicht, was der Sinn des Ganzen sein soll. Was ist der Sinn des Ganzen? Ich habe Kim ein Fax geschickt und gefragt, ob seine Eltern ihn in Samt gekleidet haben, als er klein war. Außerdem habe ich gefragt, ob er weiß, was der Sinn des Ganzen sein soll. Er hat gleich zurückgefaxt. Ja zur Samtfrage, nein zur Sinnfrage. Kim antwortet immer sofort. Als würde er nur da sitzen und auf meine Faxe warten. Er tut mir ein bisschen leid. Wie ich so da saß und auf Kims Fax schaute, wo Ja steht und Nein, kam die Unruhe wieder. Ich stellte fest, dass ich den Standort gewechselt hatte und immer näher an das Bücherregal kam. Da stand das Buch, ich stand ein Stück daneben. Ich schielte hin und ging noch ein bisschen näher ran. Am Schluss saß ich wieder, das Buch im Schoß, und dachte, warum nicht gleich meinem Problem auf den Grund gehen? Besser jetzt als später. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, das war eine reife Entscheidung. Das Buch ist von einem Professor namens Paul. Ich denke, einer mit so einem sympathischen Namen kann unmöglich die Absicht haben, mir Angst zu machen. Jetzt habe ich mehrere Stunden lang gelesen und stelle fest, dass mein Gesamtzustand davon nicht unbeeinflusst bleibt. Obwohl in dem Buch steht, Paul sei dafür bekannt, dass er einfach über komplizierte Sachen schreibt, finde ich es schwierig. Paul behandelt schwierige Dinge. Meine Voraussetzungen, ihn zu verstehen, sind unterdurchschnittlich. Mathematik und Physik habe ich im Gymnasium nach der 11. Klasse abgewählt. Damals fand ich, es gäbe jede Menge andere Dinge, auf denen ich mein Dasein aufbauen wollte. Heute bin ich mir da nicht mehr so sicher. Vielleicht war die Entscheidung daneben. Also verstehe ich nicht alles. Vielleicht verstehe ich sogar weniger, als ich denke. Aber das, was ich verstehe, fasziniert und erschreckt mich. Ich hatte ja keine Ahnung, dass mein Bruder solche Bücher liest. Ganz offensichtlich ist mir so einiges an meinem Bruder unbekannt. An der Zeit ist mir noch bedeutend mehr unbekannt. In einem Labor in Braunschweig steht ein 3 Meter langer Metallzylinder. Paul schreibt, dass er wie ein U-Boot geformt ist und in einem Stahlgerüst liegt, umgeben von Leitungen und Messgeräten. Das ist eine Atomuhr. Derzeit die genaueste Uhr, die es gibt. Genauer als die Erdrotation. Eine solche Genauigkeit verblüfft mich. Sie hat offenbar wenig mit der Erde zu tun. Sie ist nur etwas, das jemand festgelegt hat. Das gefällt mir. Seltsam. Aber mir kommt es vor, als würde die Zeit dadurch etwas greifbarer. Vielleicht wünsche ich mir eine Atomuhr. Als Ausgleich für die Unregelmäßigkeit der Erde schaltet man dann und wann eine Sekunde zusätzlich ein. Zum letzten Mal im Juni 1994, hat aber keiner drüber gesprochen. Wegen der Atomuhr haben sie neu definiert, was eine Sekunde ist. Früher war eine Sekunde der 86.400. Teil eines Tages. Aber jetzt zählt sie 9.192.631.770 Schwingungen eines Cäsiumatoms. Kommt mir mächtig viel vor. Diese Information haut mich schier um. Ich fühle mich unwohl und hole den Ball. Den muss ich erstmal ziemlich lange gegen den Kühlschrank werfen, bevor ich weiterlesen kann. Ich weiß noch, wie wir in der Grundschule immer Milch getrunken haben. Ein paar von uns hatten Digitaluhren am Handgelenk, mit Stoppuhr, auf die 100stel Sekunde genau. Wir stoppten die Dauer von allem möglichen absurden Zeug. Das war damals das Größte. Lange wetteiferten wir darum, wer die Milch am schnellsten trinken konnte. Ich brauchte immer über 5 Sekunden, aber Espen, der Teufelskerl, brauchte weniger als 1 Sekunde für den ganzen Viertelliter. Im Lichte dessen, was ich gerade gelesen habe, finde ich das imponierend. Ich selber nehme mir nicht viel vor, das weniger als 1 Sekunde dauert. Ich kann fast 15 Mal pro Sekunde mit den Fingern auf die Tischplatte trommeln. Damit bin ich ganz zufrieden. Und manchmal mache ich Fotos mit nur 1/1000stel Sekunde Belichtungszeit. Aber das ist natürlich nichts im Vergleich zu dem, was so eine Atomuhr schafft. Ob ich mich darauf verlassen kann, dass das auch stimmt? Über 9 Milliarden Schwingungen pro Sekunde? Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Zu hoch. Meine Fähigkeit, mir vorzustellen, wie viele Einheiten in einer Menge Platz haben, ist einfach begrenzt. Ich kann so gut wie auf einen Blick erkennen, ob 4 oder 9 Kühe auf einer Weide stehen. Aber wenn es mehr als 15 sind, muss ich zählen. Und alles über 1000 läuft eigentlich auf dasselbe hinaus. Ich habe keinerlei Möglichkeit, das mit den Cäsium-Atomen zu überprüfen. Ich muss einfach darauf vertrauen, dass Paul weiß, wovon er spricht. Ich muss ihn beim Wort nehmen. Jetzt habe ich weitergelesen. Es wird immer schlimmer. Paul sagt, die Schwerkraft beeinflusst die Zeit. Der Mann weiß wirklich nicht, wann es reicht. Ohne jede Vorwarnung behauptet er, Schwerkraft und Bewegung beeinflussen die Zeit. Ich schaue mir den Umschlag des Buches an. Es stammt aus einem seriösen Verlag. Wahrscheinlich stimmt das, was Paul schreibt. Ich werde sauer. Warum hat mir das noch nie jemand erzählt? Begreifen die Physiklehrer denn nicht, dass dadurch alles anders wird? Sind sie so dumm? Dass ich damals Physik abgewählt habe, lag darin, dass wir die ganze Zeit Protonen und Neutronen malen mussten, ohne zu begreifen, wie das Ganze eigentlich zusammenhängt. Todlangweilig. Viel lieber drehte ich mich zu den Mädchen um, machte mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand einen Ring und schob dann den rechten Zeigefinger ganz schnell darin hin und her. Kein Wörtchen über die Zeit. Nie. Nicht ein einziger meiner Lehrer hat jemals mit einem Wort die Zeit erwähnt. Ich müsste mal versuchen rauszufinden, ob die überhaupt eine Ahnung davon haben. Vielleicht haben sie es die ganze Zeit gewusst. Dann müsste ich mich rächen. Müsste ihnen einen Schlag zwischen die Schulterblätter verpassen, wenn sie absolut nicht damit rechnen. Ich fühle mich betrogen, weil ich niemandem mehr vertrauen kann. Auf der Sonne vergeht die Zeit 2 Milliardstel Sekunden langsamer als bei uns. Hat mit der Schwerkraft zu tun. Paul schreibt, die ist da oben stärker. Ich hatte immer gedacht, Zeit ist Zeit und Schwerkraft ist Schwerkraft. Offenbar nicht. Mit ein paar ordentlichen Atomuhren kann man das im Empire State Building nachweisen. Ja, ich denke mir das nicht aus. Wenn man eine Atomuhr im Erdgeschoss vom Empire State Building aufstellt und eine an der Spitze, stellt man nach einiger Zeit fest, dass die ganz oben schneller geht. Im Laufe eines Menschenlebens kann man ein paar Tausendstel Sekunden sparen, wenn man immer im Erdgeschoss bleibt. Die ganz oben sitzen werden älter sein als wir hier unten. Jetzt muss ich das Buch weglegen. Ich fühle mich ganz kraftlos. Bin zutiefst verwirrt. Vielleicht lese ich an einem anderen Tag weiter. Das wirft alles über den Haufen. Es gibt keine Zeit. Anders kann die Konsequenz doch nicht lauten. Jedenfalls gibt es nicht nur eine Zeit. Meine Zeit. Deine Zeit. Pauls Zeit. Die Sonnenzeit. Viele Zeiten. Viele Zeiten sind dasselbe wie keine Zeit. Falls das stimmt, sollte ich mich freuen. Warum freue ich mich nicht? Ich bin total gestresst. Vielleicht freue ich mich später. Radfahren. Ich freue mich immer noch nicht. Ich war verrückt, in dem Buch zu lesen. Der blanke Übermut. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob Paul wirklich so sympathisch ist. Schon möglich, dass es keine Zeit gibt, aber die Dinge bewegen sich trotzdem. Das Leben bewegt sich. Wir werden geboren und wir sterben. Ich werde älter. Völlig egal, ob die Uhren auf der Sonne anders gehen. Jemand müsste kommen und mir etwas zu tun geben. Jemand müsste mich bitten, irgendwas zu bauen. Irgendwas richtig Großes. Mich bitten, irgendwas mit dem Sandstrahlgebläse zu behandeln. Es ist lange her, dass ich so richtig geschwitzt habe. Ich habe noch eine Liste gemacht. Darüber, was mich als Kind immer begeistert hat. Ziemlich lang. Wasser, Autos, Telefone, Tiere, die größer waren als ich, Fische, Spiegel, Laken mit harter Webkante, Schnitzen, Schwören und hinter dem Rücken zurücknehmen, Fahrstuhlfahren, Lastautos, Stöcke, Tiere, die kleiner waren als ich, Räusche, Traktoren, Züge, Flugzeuge, Polizisten, Brände und Feuerwehrleute, die Straßenbahn, der Weltraum, total rote Sachen, Ameisen, Schwäne, Gebisse, Malen, Heftmaschinen, Sachen, die man werfen konnte, Sägen, Pflaster, Milch, Tang, Höhen, der Farbstoff in Blaubeeren, Legosteine, Sachen, die sich schneller bewegten als andere Sachen, Schnee, Bäume, Knoten, Lakritzschnecken, der Rubikwürfel, Rasenmäher, Fotoapparate, Kacke und Pisse, Tannzapfen, Seifenblasen, Afrika, Sachen, die golden oder silbern waren, starker Wind, Limo, Sachen, die Papa machte. Mein Dasein war voll davon. Diese Sachen waren so unkompliziert und schön. Wenn ich nicht gerade schlief, rannte ich herum und war begeistert. Ich ging nie, ich rannte. Ich schaue mir die Liste eine Zeit lang an, dann faxe ich sie Kim. Ich spüre, dass ich ihm jetzt ein Fax schulde. Ob ich wohl eine Liste über das mache, was mich heute begeistert? Ich hole Stift und Papier, aber dann zögere ich. Ich habe Angst, dass die Liste ziemlich kurz wird. Ich hätte nie aufhören sollen zu rennen. Jetzt gehe ich ins Geschäft und kaufe einen Liter Magermilch. Als ich zurückkomme, ist der Hinterhof voller Kinder. Im Hinterhof ist ein Kindergarten, hatte ich noch gar nicht bemerkt. Ein Junge auf einem winzigen Fahrrad mit Stützrädern kommt zu mir gefahren. Er trägt einen Popeliner-Anzug und hat eine Schirmmütze auf. Und über der Schirmmütze trägt er einen blauen Fahrradhelm. Er schaut mich an und die Milch, die ich gekauft habe. Er fragt mich, ob mir das coole rote Fahrrad gehört. Ich nicke zu meinem Fahrrad hinüber, das da am Zaun steht, und frage, ob er das meint. Ja, das meint er. Ja, das ist meins, sag ich. Der Junge ist voller Bewunderung. Er sagt, er wünscht sich auch so ein Fahrrad. Wir gehen zu meinem Fahrrad hin und schauen es an. Es steht da und ist rot. Der Junge befühlt den Rahmen. Woher er gewusst hat, dass das mein Fahrrad ist? Er hat gesehen, wie ich es angeschlossen habe, meint er. Und er erzählt, dass er im Nachbarhaus wohnt, ganz oben. Dann hast du es nicht weit in den Kindergarten, sag ich. Er nickt. Ich habe auch gesehen, wie du mit dem Ball gespielt hast, sagt er. Bist du so spät noch auf? Frag ich. Manchmal, sagt der Junge. Ich frage, wie er heißt, und er sagt, er heißt Börre. Dein Fahrrad ist auch ziemlich cool, sag ich. Börre sagt, dass das Fahrrad nicht ihm gehört. Es gehört im Kindergarten. Dann sagt Börre eine Zeit lang nichts. Dann fragt er, ob ich auch immer einen Fahrradhelm trage. Ich würde gern lügen und ja sagen, aber ich verkneife es mir. Ich komme doch nicht damit durch. Ich sage, dass ich keinen Helm trage. Das musst du aber, sagt Börre. Er findet, ich sollte mir schleunigst einen Helm kaufen, am besten gleich heute. Er erzählt, dass der Papa von einem der Kinder aus dem Kindergarten beim Radfahren mit einem Auto zusammengestoßen ist. Er hatte keinen Helm auf und musste tagelang im Krankenhaus liegen. Ich sehe ein, dass das ein ausgezeichnetes Argument ist. Du hast recht, Börre, sage ich. Ich werde mir einen Helm anschaffen. Börre fragt, ob ich jetzt Radfahren will. Nein, will ich nicht. Ich will hochgehen und Milch trinken. Er ist neugierig, ob ich später Radfahren will. Ich weiß nicht. Vielleicht heute Abend, sage ich. Börre hat Lust, mir beim Radfahren zuzusehen, aber heute Abend ist er nicht mehr im Kindergarten, sagt er. Vielleicht siehst du mich vom Fenster aus, sage ich. Vielleicht, sagt Börre. Er sieht mir nach, wie ich zur Treppe gehe. Als ich mich umdrehe, winkt er mir zu. Später fällt mir ein, ich hätte Börre auf mein Fahrrad heben und ihn im Hinterhof herumschieben sollen. Das hätte ihm sicher Spaß gemacht. Der Meister. Einmal habe ich gespielt, bis ich ohnmächtig wurde. Ich hatte kurz vorher Abfahrtski bekommen und war so sehr damit beschäftigt, dass ich zu essen vergaß. Den lieben langen Tag lief ich Ski ohne was zu essen. Am Ende wurde ich vor Erschöpfung ohnmächtig und sauste gegen einen Laternenpfahl. Gehirnerschütterung. Papa fuhr mich ins Krankenhaus. Der Arzt sagte, es sei sehr schön, so lange zu spielen, aber ich müsste daran denken, manchmal auch was zu essen. Ich war ohnmächtig geworden, weil ich etwas so Schönes machte, dass ich keine Zeit für eine Pause hatte. Da ist etwas unglaublich Gutes dran. Diese Begeisterung. Die ist ziemlich weit weg. In den letzten Tagen ist meine Laune eher schwankend gewesen. Ich versuche mir ein Bild von meiner Situation zu machen, aber die Puzzlestücke wollen nicht richtig zueinander passen. Ich finde nicht heraus, wo genau ich bin. Viel hat sich verändert im Lauf der letzten Wochen. Die Tage sind anders geworden, die Nächte auch, aber ich bin nicht zufrieden. Noch nicht. Ganz klar, eine Handvoll absolut wesentlicher Sachen fehlt noch. Ich habe keine Ahnung, wo ich spielen soll. Aber ich habe den Ball. Zum Glück habe ich den Ball. Jeden Abend werfe ich ihn ziemlich lange an die Wand. Noch ungefähr einen Monat, dann kommt mein Bruder zurück. Dann kann ich nicht mehr hier bleiben. Aber einen Monat habe ich noch. Zugegeben, ich bin nervös, weil ich nicht weiß, wie es weitergehen soll. Immerhin versuche ich nicht, einen auf cool zu machen. Ich könnte ja mit bloßem Oberkörper rumlaufen und sagen, es kommt, wie es kommt. Könnte mir eine Zigarette in den Mund stecken und so tun, als wäre nichts. Vielleicht würde der eine oder andere es mir abnehmen. Mädchen zum Beispiel. Kim. Kim würde es mir abnehmen. Aber früher oder später würde ich wieder da sitzen. Im Gras sitzen, den Arm von meinem Bruder oder sonst wem um die Schultern und weinen. Denn da stimmt was nicht. Ganz klar, da stimmt was nicht. Was ich vor allem brauche, ist ein älterer Mann. Ein Lehrmeister. Einer, der mir erzählen könnte, wie die Dinge zusammenhängen. Der würde mir Sachen zu tun geben, die mir völlig sinnlos vorkämen. Ich würde ungeduldig werden und protestieren, die Aufträge aber trotzdem erledigen. Und allmählich, nach monatelanger harter Anstrengung, würde ich begreifen, dass hinter all dem ein tieferer Sinn steckte. Dass der Meister die ganze Zeit lang einen klaren Plan verfolgt hatte. Auf einmal könnte ich die großen Zusammenhänge überblicken. Alles Mögliche durchschauen, Schlüsse ziehen über die Welt und die Menschen. Ich wäre zu Selbstbeherrschung fähig und dazu, aus anderen das Beste herauszuholen. Lauter so Zeug. Dann würde der Meister zu mir sagen, jetzt hätte er mir nichts mehr beizubringen. Und dann würde er mir etwas schenken. Etwas Großes. Vielleicht ein Auto. Und ich würde sagen, das sei zu viel, das könnte ich nicht annehmen. Aber er würde darauf bestehen, und wir würden wehmütig, aber gefasst Abschied nehmen. Dann würde ich in die Welt hinausfahren und jemandem begegnen, möglichst einem Mädchen, eine Familie gründen und vielleicht eine Firma, die gute Waren oder Dienste anbietet. Ja, so müsste es gehen. Da flucht nochmal, natürlich. So und nicht anders. Aber solche Meister wachsen nicht auf den Bäumen. Ich bin nie auch nur einem einzigen Meister begegnet. Alles deutet darauf hin, dass ich mich allein durchschlagen muss. Ich versuche daran zu denken, zu wem ich aufschaue. Nicht gerade viele. Bewundern tue ich Laurie Anderson, Gandhi, die Heilsarmee, Karl Barks, Astrid Lindgren, Orson Welles, Thor Heyerdahl, Mutter Teresa. Ich bin überzeugt, es liegt an der Begeisterung. Also daran, dass sie weg ist. Ich muss sie wiederfinden. Zurückerobern. Sie ist irgendwo da draußen. Wahrscheinlich nutzt es nichts, darüber zu reden. So zen-mäßig irgendwie. Solange ich danach strebe, werde ich es nicht schaffen. Erst wenn ich das Streben aufgebe, werde ich es schaffen. Verfluchte Buddhisten. Kommen Sie so verdammt schlau vor. Leben. Ein Mensch, der 70 Kilo wiegt, enthält unter anderem 45 Liter Wasser, genug Phosphor für 2200 Streichhölzer, Fett für rund 70 Stück Seife, genug Eisen für einen 2-zolligen Nagel, Kohlenstoff für 9000 Bleistifte, einen Löffel Magnesium. Ich wiege mehr als 70 Kilo. Und ich erinnere mich an eine Fernsehserie namens Kosmos. Carl Sagan, der Moderator, lief in einer Dekoration herum, die nach Weltraum aussehen sollte, und nahm große Zahlen in den Mund. In einer Folge saß er vor einem Behälter, der all die Stoffe enthielt, aus denen der Mensch besteht. Er rührte mit einem Stöckchen in dem Behälter herum und war ganz gespannt, ob es ihm gelingen würde, Leben zu erschaffen. Ja, es gelang ihm nicht. Der Wald. Es ist Frühling. Auf einmal ist es warm. Heute habe ich im Schrank von meinem Bruder Biker-Shorts gefunden und ein T-Shirt. Ich habe mir ein paar Brote geschmiert und Wasser in eine leere Sprudelflasche gefüllt. Den Ball habe ich auch eingepackt. Dann bin ich in den Wald geradelt. Jetzt bin ich im Wald. Hier ist es ganz still. Es ist ein Wochentag, also ist sonst niemand unterwegs. Alle arbeiten oder studieren. Von mir aus. Wie gesagt, ich habe ein ziemlich gutes Fahrrad. Mit vielen Gängen und mit Geländereifen. Ich komme überall durch, wo ich will. Ich bin ein totales Fahrradass. Bevor ich es kaufte, habe ich jede Menge Prospekte und Kataloge von führenden Fahrradherstellern studiert. Ich sehe mir gern Fotos von Fahrrädern an und stelle mir vor, wie ich im Sattel aussehen würde. Einer der Prospekte stammte von einem Typ namens Gary Fisher aus Kalifornien. Gary prahlte, er hätte das Mountainbike erfunden. Naja, kann schon sein. Er hat einen großen, teuren Katalog mit Fotos von vielen tollen Rädern gemacht, mit lauter technischen Daten und dazwischen eingestreute Zitate, Sachen, die er selber gesagt hat. Auf einer Seite steht: "Anybody who rides a bike is a friend of mine." Das gefällt mir. Ich spüre, dass alle Radfahrer meine Freunde sind. Eine einzige große Familie. Wenn ich andere Radfahrer treffe, sage ich manchmal "Hallo", aber heute bin ich allein im Wald. Auch schön. Als ich los wollte, kam Börre an. Er fragte, ob ich mir einen Helm gekauft hätte. Ich sagte, ich würde einen kaufen, wenn ich Geld bekäme. Er erinnerte mich daran, was dem armen Kindergartenpapa passiert war. Ich nickte und sagte, ich würde aufpassen. Aber ich passe nicht besonders auf. Es macht Spaß, über die Waldwege zu brettern. Manchmal hüpfe ich über Wurzeln oder Steine. Als ich Börre erzählte, dass ich in den Wald fahren wollte, sagte er, sein Papa hätte mal einen Elch gesehen. Er war ganz stolz. Ich habe auch schon Elche gesehen, aber ich brachte es nicht über mich, ihm das zu sagen. Wir haben verabredet, dass ich ihm erzähle, was für Tiere ich im Wald sehe. Bis jetzt nicht mehr als ein Pferd und ein Eichhörnchen. Ich trete in die Pedale, bis ich schwitze. Dann halte ich an einem Teich und bade, obwohl jetzt im April das Wasser noch kalt ist. Während ich an der Sonne trockne, werfe ich den Ball in die Luft. Ich liege auf dem Rücken und werfe ihn in die Luft. Meistens fange ich ihn wieder auf, aber manchmal hüpft er weg. Dann muss ich aufstehen und ihn holen. Jetzt ist er einmal zu oft weggeflogen. Kein Nerv, ihn zurückzuholen. Der muss jetzt warten, bis ich trocken bin. Ich denke nach, was eigentlich schiefgegangen ist. Wahrscheinlich ziemlich wichtig, das herauszufinden. Meine Eltern haben sich anständig benommen. Denen mache ich keine Vorwürfe. Auf der Schule ist es mir auch gut gegangen. Niemand ist böse zu mir gewesen. Jedenfalls nicht über längere Zeit. Ja, es hat schon mal wer was Hässliches zu mir gesagt oder sowas, aber dann habe ich ihm einen Tritt gegeben oder ihn in den Bauch geboxt. Mehr ist nicht passiert. Es muss was anderes gewesen sein. Aus irgendeinem Grund habe ich den Verdacht, dass ich zu viel über Dinge weiß, bei denen so viel Wissen völlig hirnverbrannt ist. Ich weiß wahnsinnig viel. Zum Beispiel über Film, Literatur, Medien, Politik, Stars, Kunst, Reklame, Aerodynamik, die Informationsgesellschaft, Roland Barthes, Computer, Geschichte, Sprache, Musik, Supermodels, die Sahara. Und wenn ich sage, ich weiß viel, dann meine ich viel. Ich weiß Jahreszahlen, kenne Namen, Hunderte, ich weiß, wer als Erster auf dem Mount Everest war, ich weiß, wer bei den idiotischsten amerikanischen Fernsehserien Regie geführt hat, ich kenne eine Untersuchung, die nachweist, dass 1957, ein Jahr nachdem Brigitte Bardot in "Und immer lockt das Weib" gespielt hatte, sich 47% aller Gespräche in Frankreich um BB drehten. Ich weiß, wenn die Luft auf einen Flugzeugflügel trifft, entsteht auf dessen Oberfläche ein Unterdruck und deswegen kann ein Flugzeug fliegen. Ich weiß, was Aristoteles dachte. Ich weiß, was andere Philosophen über Aristoteles dachten, was Claudia Schiffer verdient, dass die Zeit auf der Sonne langsamer vergeht, wie lange Christo und Jean-Claude geschuftet haben, bis sie den Berliner Reichstag einwickeln durften. Ich kenne das Rezept für Coca-Cola. Ich weiß unglaublich viel. Ich bin nicht der Einzige, der diese Dinge weiß. Viele wissen mehr als ich. Ist zum Glück nicht mein Problem. Mein Problem ist, was ich mit dem Wissen anfangen soll. Was soll ich bloß damit? Es ist verwirrend. Natürlich könnte ich bei Jeopardy mitspielen und eine Reise nach Griechenland gewinnen für zwei. Aber ich habe keine Freundin. Ich müsste allein fahren. Und vor allem, Was soll ich in Griechenland? Es gibt keinen Grund für die Annahme, dass es mir da anders gehen würde. So blöd, dass ich den Nutzen gewisser Kenntnisse nicht einsehe, bin ich auch wieder nicht. Aber ich kann nicht sicher unterscheiden, was wichtig ist und was nicht. Mir fehlt Orientierung, Übersicht. Wie kriegt man Übersicht? Vielleicht kommt die mit dem Alter, vielleicht aber auch nicht. Soll ich rumlaufen und warten wie ein Idiot? Ich hätte nie lesen und schreiben lernen sollen. Eine Freundin von meinen Eltern hat erzählt, als sie klein war, sei sie immer in eine Art Verein gegangen. Ich weiß nicht genau, irgendwas, wo die Kinder spielten und sangen oder so. Sie dachte, der Verein würde Spielmaus heißen. Sie war stolz, dass sie dazugehörte, denn sie fand das einen schönen Namen. Als sie lesen lernte, musste sie feststellen, dass sie sich geirrt hatte. Der Verein hieß in Wirklichkeit ganz einfach Spielhaus. Sie war wahnsinnig enttäuscht. Genauso geht's mir. Es muss schon angefangen haben, als ich im Fernsehen Kinderstunde sah. Immer von wegen, heute lernen wir eine neue Zahl und wenn der kleine Zeiger bei der 5 ist, dann muss es was mit 5 Uhr sein. Die Kinderfernsehtante hat mir einen Bärendienst erwiesen. Heute kenne ich alle Zahlen und Buchstaben, lese mordsschnell. Ich frage mich nur, was ich damit soll. Ist jetzt wahrscheinlich zu spät, um darüber zu diskutieren, vielleicht ziemlich doof. Passiert ist passiert. Ich kann nicht so tun, als wüsste ich nicht, was ich weiß, aber es ist überflüssiger Mist. Wirklich. Gib mir einen Ball, gib mir ein Fahrrad. Das sind Größen, die ich verkrafte. Als ich nach Hause fahre, sehe ich das Pferd noch einmal. Es ist braun. Die Tiere. Als ich das Fahrrad anschließe, kommt Börre wieder an. Der Kindergarten ist für heute zu Ende. Jetzt spielt er allein. Er baut Häuser im Sandkasten und ich soll ihm helfen. Ich sage, erst muss ich hoch mich umziehen und was essen. Aber dann komme ich wieder runter. Kim hat gefaxt. Schon länger her, dass ich von ihm gehört habe. Er schreibt, er hätte viel zu tun gehabt. Die meteorologischen Verhältnisse da oben waren offensichtlich spektakulär. Aber jetzt ist es vorbei. Heiteres Wetter, nordöstliche Brise, teilweise bewölkt. Kim hat frei. Meine Liste von dem, was mich als Kind begeistert hat, hat ihn zu einer eigenen Liste inspiriert. So sieht sie aus. Detektivarbeit, Tarzan, ein Mädchen im Kindergarten mit langen Wimpern, sie hieß Jannicke, noch ein Mädchen im Kindergarten, Wiebecke, die hatte auch lange Wimpern, Spionage, Äpfel klauen, Legosteine, der Weltraum, Superman, Kinderstunde im Radio, Geburtstag haben, Geschenke, Theater, Adventskalender, ein blaues Tretauto, im Sommer auf die Bäume klettern, Hütten bauen, Matchbox-Autos anzünden. Ein anderes Mädchen, die hieß auch Webeke, wohnte ein Haus neben uns, war älter als ich und hat mir das Radfahren beigebracht. Radfahren. Ich mag Kims Liste. Sie enthält einige Punkte, die auch auf meine Liste gehört hätten, aber ich finde, die kann ich jetzt nicht mehr verändern. Bei Kim klauen, das ginge zu weit. Aber Radfahren und als Detektiv arbeiten, das hätte auf jeden Fall dazu gemusst. Ich begreife nicht, wie ich das beides vergessen konnte. Aber das mit den Mädchen wäre für mich absolut nicht in Frage gekommen. Die waren mir lange völlig egal. Ich war mit Mädchen befreundet, aber darüber, dass das Mädchen waren, habe ich mir nie Gedanken gemacht. Und schon gar nicht darüber, ob sie lange Wimpern hatten oder kurze. Ich glaube, aufgewacht bin ich erst, als mich mal ein Typ im Bus gefragt hat, ob ich ein Junge bin oder ein Mädchen. Idiot. Legosteine und den Weltraum haben wir beide. Wäre ja auch gelacht gewesen. Aber ich glaube nicht, dass Kacke und Pisse Kim nicht beschäftigt haben. Das hat er sicher nur vergessen. Kann ja mal passieren. Als ich runterkomme, sitzt Börre immer noch im Sandkasten. Er summt ein Liedchen, das ich nicht richtig erkennen kann. Auf dem Kopf hat er den Fahrradhelm. Vielleicht sind seine Eltern streng. Börre hat viele zylinderförmige Häuser gebaut. Wahrscheinlich mit dem Eimer. Sand rein, festgeklopft und umgedreht. Sowas ergibt Häuser. Er fragt mich, ob ich vielleicht Lust habe, ein System von Straßen und Brücken zu bauen. Klar, hab ich. Eine Zeit lang sitzen wir da und bauen und plaudern. Schön ist das. Entspannt. Börre findet, ich kann das gut. Ich sage, er kann das auch gut. Wir können das beide gut. Dann fragt er, was für Tiere ich im Wald gesehen habe. Ein Pferd und ein Eichhörnchen. Nur zwei? fragt Börre. Er findet das wenig. Der Wald ist doch voll von Tieren. Das Gespräch dreht sich mehr und mehr um Tiere. Eine gewisse Konkurrenz kommt auf. Wer von uns beiden hat mehr Tiere gesehen? Ich sage, ich habe wahrscheinlich insgesamt mehr Tiere gesehen als er, schließlich bin ich 20 Jahre älter. Schon bevor er zur Welt gekommen ist, hatte ich tonnenweise Tiere gesehen, sage ich. Er fragt, ob ich auch schon Biber gesehen habe. Ja. Rentiere? Ja. Auerhähne? Ja. Bären? Nein. Börre hat aber Bären gesehen. Im Zoo. Naja, im Zoo natürlich, sage ich. Im Zoo habe ich auch schon Bären gesehen. Ich hatte gedacht, Zoos gelten nicht. Börre sieht keinen Grund dafür, dass Zoos nicht gelten sollten. Dann können wir ja auch gleich Tiere dazu nehmen, die wir im Fernsehen gesehen haben, meine ich. Börre fragt, ob ich verkabelt bin. Nach ein bisschen hin und her ist Börre einverstanden, Zoos außen vor zu lassen. Wir einigen uns auf Tiere, die wir in ihrer natürlichen Umgebung gesehen haben. Erst hatte ich gemeint, wir nehmen Tiere, die wir in Wirklichkeit gesehen haben, aber Börre hat mich sofort unterbrochen und gemeint, Zoos gehören auch zur Wirklichkeit. Stimmt auffallend. Zum Ausgleich für den Altersunterschied sollen auch die Tiere zählen, die Börres Papa gesehen hat. Finde ich sehr in Ordnung. Der Vorschlag stammt übrigens von mir. Trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, dass ich gewinne. Als ich Börre frage, ob er weiß, was sein Papa alles für Tiere gesehen hat, nickt er bloß. Er hält es wohl für unvorstellbar, dass sein Papa Tiere gesehen hat, ohne ihm davon zu erzählen. Wir machen ab, dass wir eine Liste aufschreiben, aber nur mit einem Exemplar jeder Art, unabhängig von Geschlecht und Alter, also nicht Hengst und Stute und Fohlen, nur einfach Pferd. Mir wäre es am liebsten, wir lassen alle Tiere weg, die sowieso jeder schon mal gesehen hat. Sonst gelten ja alle gewöhnlichen öden Viecher auch, Hunde oder Katzen oder Kühe. Aber Börre findet, wir sollten keine Unterschiede machen. Ein Tier ist ein Tier, meint er. Hunde können ja nichts dafür, dass sie gewöhnlich sind. Nee, stimmt, sag ich. Die folgenden Tiere haben Börre oder sein Papa gesehen. Pferd, Schlange, Huhn, Wal. Ich unterbreche ihn und frage, ob das mit den Walen sein Papa war. Ja, das war er. Ich frage Börre, ob er sicher ist. Er nickt und fährt fort. Schwein, Ziege, Schwan, Elch, Rentier, Reh, Hirsch, Dorsch, Moment mal, sag ich. Dorsch ist doch kein Tier, sondern ein Fisch. Na und? Fragt Börre. Ich stöhne und meine, dann müssen alle anderen Fische ja auch gelten. Natürlich, sagt Börre. Was denn sonst? Schellfisch, Seelachs, Lachs, Hai, na, sage ich. Jetzt lügst du aber. Kann ja sein, dass dein Vater Wale gesehen hat, aber einen Hai? Fast kein Mensch bekommt Haie zu Gesicht. Aber natürlich hat Börres Papa Haie gesehen. Wo denn? In Australien oder so, sagt Börre. Ich zucke mit den Schultern. Nichts zu machen wahrscheinlich. Dann hat er wohl auch Kängurus gesehen, frage ich mit einem gewissen Sarkasmus. Ja, sagt Börre. Känguru, Adler, Schildkröte, Igel, Moschusochse, Taschenkrebs, Schaf, Eichhörnchen, Fischotter, Hamster, Specht, Katze, Eule, Frosch, Fuchs, Hase, Auerhahn, Dachs, Vögel. Ich hätte mich nie darauf einlassen sollen. Zum Glück wird er jetzt ein bisschen langsamer. Zum Glück kann Börre nicht die Namen von allen möglichen kleinen Singvögeln. Kuh, Schneehuhn, Hermelin, Hund. Er ist still. Lange. Jetzt denkt Börre nach. Ich kann sehen, dass er ein bisschen unsicher wird. Dann sagt er noch was. Tiger. Tiger? Börre nickt. Das glaube ich dir nicht, sag ich. Es stimmt aber, sagt Börre. Ich frage, wo sein Papa den gesehen hat. In Afrika? Haha, reingefallen. Jedes Kind weiß, dass es in Afrika keine Tiger gibt. Jedes außer Börre. Ich sage, Börre soll mal schnell hochgehen und seinen Vater fragen, ob der wirklich einen Tiger gesehen hat. Recht muss recht bleiben. Börre geht zur Haustür. Kleinlaut. Ich kann sehen, dass er sich seiner Sache nicht sicher ist. Nach ein paar Minuten kommt er wieder runter. Erleichtert. Sein Papa ist nicht in Indien gewesen. Er hat keine Tiger gesehen, aber dafür einen Eisbär. Auf Spitzbergen. Und Börre zeigt mir ein Foto, das sein Papa von dem Eisbär gemacht hat. Er sieht gefährlich aus. Verglichen mit so einem Papa habe ich nicht viel zu bieten. Ich streiche den Tiger von der Liste. »Warum hast du das behauptet?«, frag ich.
»Ich wusste, da war noch was, das ich vergessen hatte«, sagt Börre.
Ziemlich gute Antwort, finde ich. Er hat's versucht. Gehört zum Spiel. Jetzt schreibe ich das letzte Tier auf die Liste. Eisbär. Das war's. Jetzt also die Tiere, die ich gesehen habe. Ich gehe die Liste von Börre und seinem Papa durch. Bis auf Hai, Wal, Eisbär, Känguru und Fischotter habe ich auch alle gesehen. Wieso um Himmels Willen habe ich noch nie einen Fischotter gesehen? Dafür habe ich Biber gesehen und außerdem eine Reihe anderer Fische und Vögel, aber das hat Börres Vater wahrscheinlich auch, wenn wir genauer nachfragen. Dazu habe ich keinen Nerv, also halte ich den Mund. Börre und sein Papa haben gewonnen. Börre hebt die Arme. Da kann man nichts machen. Rein Neugier halber erkundige ich mich, welche von den Tieren Börre selber gesehen hat. Nicht sonderlich viele, wie sich herausstellt. Pferd, Huhn, Katze und Hund, Kuh, Fuchs, Dorsch und Seelachs. Und ein paar Vögel, deren Namen er nicht kennt. 8 Tiere und ein paar Vögel. Börre ist zufrieden, dass ich weniger Tiere gesehen habe als er und sein Papa. Er fragt, ob ich mit hochkommen und mit seiner Modellautobahn spielen will. Es klingt lustig, aber ich bin müde. Außerdem verspüre ich kein Bedürfnis, dem weitgereisten Papa zu begegnen. Ich sage, ich werde darüber nachdenken. Vielleicht ein andermal. Jederzeit, sagt Börre.
So, das war's. Nächste Woche geht's weiter. Auf unserem anderen Kanal, Lauscher Lounge Hörspiel, läuft übrigens gerade der 12. Fall unseres coolen Privatdetektivs Richard Diamond, Mr. Walkers Problem. Und auch auf unseren anderen Podcast-Kanälen Hörgestalten und Texte von gestern geht es munter weiter. Hör doch mal vorbei. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfiehl uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf.